zu einer neuen Ausgabe unseres Garden Academy Podcasts. Heute mal wieder mit meiner werten Kollegin Eva Hofmann. Hallo Eva.
Hallo.
Hallo. Wir haben heute ein Thema mitgebracht. Wie immer natürlich ein Thema, aber diesmal ein ganz ungewöhnliches Thema vielleicht. Es geht nämlich nicht um den Garten per se, es geht nämlich heute um den Balkon. Ne? Weil es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, einen großen Garten zu haben oder ja, noch viel Grünfläche hinterm Haus zu haben. Nee, manche haben vielleicht auch nur eine Wohnung und möchten sich auf ihrem Balkon ja auch so ein bisschen gemütlich machen, beziehungsweise auf ihrem Balkon vielleicht auch was ernten. Und darum geht's heute. Heute geht es nämlich um den Naschbalkon. Und Eva, du hattest dazu einen Vortrag gehalten und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze vielleicht noch so ein bisschen als Podcast jetzt vertonen und da so ein bisschen drüber sprechen, was so die, ja, vielleicht so Punkte sind, auf die man achten könnte. Ja. Dann fangen wir doch einfach mal an und genau mit dieser Frage, ja, wie fange ich denn an? Also auf was sollte ich achten? Gibt es irgendwie eine Balkongröße, die ich mindestens haben sollte, damit ich meinen eigenen Naschbalkon errichte?
Ja, also okay, fangen wir mal an. Also ich finde das Thema total spannend, weil ich es immer wieder erstaunlich finde, wie viel man tatsächlich auch von einem kleinen Balkon an Vielfalt schaffen kann, wie viel man da auch ernten kann und was halt eben auch wirklich jeder kleine Stadtbalkon für eine tolle Oase sein kann in der Stadt, auf der dann eben auch Insekten und Vögel oder auch mal ein Eichhörnchen oder wer auch immer Pause machen kann, auftanken kann und eben ganz viele kleine begrünte Balkone können nämlich auch ganz viel dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhöhen. Also das finde ich das Tolle daran. Diese ganzen vielen kleinen Sachen sind manchmal wichtiger als die großen Biotope, wenn die nicht miteinander verbunden werden. Ja, wie fange ich an? Wie gesagt, an der Balkongröße selbst können wir ja meistens nichts ändern. Die ist ja vorgegeben. Das Einzige, was wir machen können, ist halt dort den Platz möglichst effektiv nutzen. Und das kann man auch schon auf einem sehr kleinen Balkon. Also ich denke, solange man selbst noch irgendwie Platz hat, um da drauf zu sitzen und einen Tisch und einen Stuhl da drauf kriegt, kann man mit Kübeln und Gefäßen wirklich ganz viel machen. Es gibt mittlerweile auch ganz tolle Möglichkeiten, da in die Vertikale zu gehen. Es gibt super schmale, vertikale Beete zu kaufen. Man kann aber auch zum Beispiel selbst aus Paletten ganz spannende Sachen bauen, um da zum Beispiel seine Kräuter reinzusetzen. Und ansonsten kann man das wirklich ganz individuell gestalten, wie man eben seine Gefäße möglichst effektiv auf dem Balkon unterbringt.
Gibt es irgendwie, dass du sagst, okay, es muss jetzt unbedingt Südbalkon sein, damit ich möglichst viel Licht habe? Oder ja, was sagst du zu den Leuten, wo der Balkon vielleicht ein bisschen mehr Richtung Norden ausgerichtet ist? Gibt es da vielleicht auch noch Möglichkeiten oder klappt es da vielleicht dann ja eher weniger? Man müsste.
Nee, absolut. Also auch genau an der Himmelsrichtung, an der Ausrichtung seines Balkons kann man ja genauso wenig ändern wie an der Größe. Aber so wie es im Garten für jeden Standort die passenden Pflanzen gibt, gibt es es auch auf dem Balkon. Also da kann man jede Menge machen. Ich finde es manchmal sogar schwieriger, auf so einem knallerheißen Südbalkon seine Sachen durchzubringen, als auf einem schattigen Nordbalkon. Ne? Also so hat wirklich jeder Standort seine Vor- oder Nachteile oder gar nicht mal unbedingt Vor- oder Nachteile, aber einfach seine Besonderheiten, auf die man eingehen muss.
Da kann ich ein Lied von singen.
Ja. Ne? Mhm. Aber wenn man irgendwie richtig damit umgeht, kann man überall total viel machen. Es ist halt einfach so, auf einem Balkon haben wir meistens nochmal ein extremeres Kleinklima, als es auf dem Boden ist. Ne? Also man ist dem Wind stärker ausgesetzt, auch Frost kann manchmal stärker sein, die Sonne knallt oft noch stärker eben auf so einen Südbalkon drauf, als es auf einen Südgarten machen würde. Also da sind halt eben auch dann meistens keine großen Gehölze drumherum, die nochmal Schatten geben oder sowas. Die Hauswand, helle Wände reflektieren, die Glasscheiben reflektieren. Also so ein Südbalkon, der heizt sich noch viel mehr auf, als jetzt der gleiche Standort im Garten das vielleicht tun würde, wo man auch wirklich Bodenanschluss hat, ne? Also da gibt es einfach ein paar verschiedene Sachen zu beachten, je nachdem, was für einen Standort man hat. Aber man kann überall jede Menge machen.
Ja, aber das könnte man sich ja dann auch zu Nutzen machen. Ich sag mal, wenn ich viel Abstrahlung habe, Dann habe ich ja auch früher im Jahr vielleicht ein bisschen bessere Temperaturen und kann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen ja, früher starten, oder?
Genau, also es ist eben, ja, nicht unbedingt alles nur schlecht. Also das hat dann eben auch wieder Vorteile. Genau, man kriegt da vielleicht Exoten durch, die man an anderer Stelle gar nicht auch überwintern könnte oder für die Vegetationsperiode viel zu kurz ist. Es fängt ja dann früher an auf so einem Südbalkon und hält sich auch länger warm, im Herbst noch, ne, speichert ja dann auch die Wärme. Also da ist man unter Umständen sogar noch besser dran, wenn man sich eben die richtigen Sachen aussucht, die das gerne mögen. Man kann auf einem Südbalkon ja ganz toll mit mediterranen Kräutern und eben wärmeliebenden Pflanzen arbeiten. Also wie gesagt, man kann überall jede Menge machen. Auf einem Nordbalkon hätte man dann vielleicht eher so einen Waldstandort nachgeahmt, mit Pflanzen, die in der Natur eben unter großen Bäumen vorkommen. Ne? Da könnte man dann zum Beispiel aber auch mit Waldmeister und Bärlauch arbeiten und solchen Sachen, Wildgehölzen. Also da gibt es auch jede Menge. Ne? Bei allen muss man halt einfach darauf achten, die Fläche ist, nicht nur die Fläche ist begrenzt insgesamt, sondern auch der Wurzelraum ist begrenzt. Ja? Also die Pflanzen sind in Gefäßen und sind deshalb eben komplett von uns abhängig, was die Versorgung mit Wasser und Nährstoffen betrifft. Ja. Also darüber muss man sich im Klaren sein, die Versorgung muss klappen, da können wir ja auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Und wir haben halt eben auch nicht kein natürliches Bodenleben in Gefäßen, wie man das im offenen Boden hat. Ne? Auch das muss man vielleicht ein bisschen zuführen noch.
Gibt es irgendwie vielleicht so, weil wir ja gerade vom Naschbalkon sprechen, gibt es da vielleicht auch Pflanzen, wo du sagst, okay, das wird jetzt auf die Dauer zu groß, da macht es vielleicht keinen Sinn oder ja, würdest du da so ein paar empfehlen oder sagst, okay, das klappt auf jeden Fall ganz gut, das kann man gut hinkriegen?
Ja, also durch den begrenzten Wurzelraum und durch die begrenzte Fläche an und für sich kriegt man jetzt natürlich groß werdende Pflanzen, kann man nicht auf Dauer im Gefäß halten. Also die meisten Sachen gehen einige Jahre gut im Gefäß, aber man kann natürlich sich jetzt keinen Walnuss- oder Kastanienbaum auf den Balkon stellen und erwarten, dass der dann in 10, 15 Jahren Früchte trägt. Also da bis dahin ist der halt aus allen Gefäßen rausgewachsen. Ne? Aber eben kleinbleibende Obstbäume gehen super. Es gibt ja mittlerweile auch total viele tolle Zwergformen von allen Obstarten. Es gibt Säulenbäume und so weiter, also die wirklich auch ertragreich sind, aber wenig Platz brauchen. Man kann mit Beerensträuchern ganz viel machen. Ne? Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Und auch viele Wildsträucher gehen wirklich gut jahrelang im Topf, ne? Kornellkirschen, Felsenbirne, solche Sachen.
Okay.
Genau, was geht gar nicht im Topf? Ja, vielleicht auch noch so manche Tiefwurzler. Ne? Bei den Gemüsesorten jetzt muss man auch dann einfach gucken. Also wenn man Gefäße hat, die einen Meter tief sind, dann kann man da natürlich auch Wurzelgemüse oder Mais oder sowas anbauen. Aber in so flachen Balkonkästen ja, kann man Karotten dann halt vergessen. Und auch Mais muss wirklich in die Tiefe gehen können, damit der Kolben ansetzt. Ja.
Genau, das könnte dann problematisch werden. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch unter widrigsten Bedingungen schon gesehen, wie selbst im Balkonkasten sogar Kohl angebaut wurde.
Ja.
Also man möchte nicht glauben, was nicht alles geht. Aber du sagst richtig, ja, also wenn, klar, der Wurzelraum ist begrenzt und wenn ich dann so tiefwurzelnde Geschichten habe, ja, oder tiefes Knollengemüse, das wird dann natürlich schon ein bisschen problematisch.
Aber ansonsten, ja, es ist oft einfach total erstaunlich, was alles geht, wenn man sich ein bisschen traut, auszuprobieren.
Ja. Vor allem die Gefäße erwärmen sich, also so ein Topf erwärmt sich ja dann noch besser.
Genau.
Ja, dadurch kann man ja eigentlich, dann hat man ja auch so einen kleinen Vorsprung dann dadurch, auch noch durch die Erwärmung. Wenn man jetzt überlegt, es werden ja teilweise, ja, wenn beim Spargel jetzt überlegt, okay, Spargel wird jetzt auf dem Balkon sicherlich nicht gehen.
Ist auch sowas.
In
der Mülltonne oder so.
Ja, in der Mülltonne vielleicht, ja doch, habe ich auch schon gesehen.
Ja.
Aber da hat man genau diese Wärmezufuhr, beziehungsweise gibt es ja auch Felder, die mit Heizung im Boden haben, damit es schneller wächst. Und das habe ich ja dann quasi durch meine Gefäße auf dem Balkon automatisch. Aber gibt es da irgendwie, haben wir da schon, oder hatten wir das mal angesprochen gehabt, von den Farben von den Gefäßen?
Ja, also jetzt gerade noch nicht. Da wollte ich nämlich jetzt auch gerade drauf einsteigen, wo du das sagst. Genau, das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert mit der Erwärmung im Topf. Ja. Also im zeitigen Frühjahr ist es toll, wenn sich so dunkle Gefäße, dann etwas schneller erwärmen, dann hat man vielleicht einen früheren Austrieb oder eine frühere Reife. Aber auf dem Südbalkon wäre ich vorsichtig mit dunklen Gefäßen, also sowohl mit den dunklen Kunststoffcontainern als auch Metallgefäßen sowieso, weil wenn die sich sehr stark erwärmen, kann man dann auf der anderen Seite auch ganz leicht wieder Verbrennungen oder Wurzelschäden bekommen. Also wenn es dann im Sommer richtig, richtig heiß ist und auf die 40 Grad zugeht, dann kann man sich totwässern und die Sachen verkochen einem in diesen schwarzen Töpfen einfach. Ja. Also die werden dann so heiß innen drin, dass bei, ja, egal wie viel Wasserzufuhr, die Pflanzen können das gar nicht mehr aufnehmen und die Wurzeln gehen einfach kaputt. Also da muss man auch ein bisschen gucken, dass man dann auf so einem knallerheißen Balkon, wie du es ja auch hast, vielleicht nochmal ein bisschen für Schatten sorgt, ne? Mit Kletterpflanzen, mit einem Sonnensegel, dass man einen Schirm aufstellt, dass man ansonsten nochmal hellere Farben verwendet.
Ja, gerade dann, wenn man berufstätig ist und nicht den ganzen Tag sich daheim um seine Pflanzen kümmern kann. Also das, man denkt manchmal so, ach ja, es reicht, wenn ich morgens mal bewässer. Ja, das ist ja nicht wie ein Hund, der irgendwie den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen getätschelt werden muss. Ja, und dann komme ich abends heim und passt schon. Ja,
lässt auch alles die Ohren hängen.
Also gerade mit dem Südseitenbalkon, da reicht morgens wässern nicht. Und wenn man dann abends heimkommt, dann gerade Beispiel Tomaten, dann hängen die trotzdem ihre Flügel. Ja, also da muss man dann auch gucken, wie du sagst, dass man da vielleicht ein bisschen schattiert oder irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, also nochmal mittags nachzubessern. Ja, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger, das ist klar.
Genau, man muss es wollen, aber es lohnt sich ja dann trotzdem. Also ich finde, es gibt ja trotzdem nichts Tolleres, als mit einer Schale rauszugehen und
aber da sind wir
mit eigenen Tomaten für einen Salat zurückzukommen. Im
Eben, also gerade wenn es dann wirklich einfach nur noch um die Ecke ist und ich einfach sagen kann, ach gut.
Oder auch viele Kräuter habe ich total gerne auf der Fensterbank direkt an der Küche dran, als jetzt nochmal raus in den Garten zu gehen. Also oft ist es ja auch viel praktischer mit einem Balkon als im Garten, weil man wirklich auf ganz kleinem Raum diese Vielfalt hat und man hat alles sofort verfügbar und kann sich gerade, was man schnell mal braucht, oft viel zeitsparender auch dann abschnibbeln gehen und hat es direkt zur Verwendung da. Und wenn irgendwas durch ist, stellt man einfach den Topf weg und dafür einen anderen hin. Also ich finde, das macht auch total Spaß, dieses Topfgärtnern, weil man da einfach total toll experimentieren kann und auch total flexibel ist. Wenn was nicht funktioniert, dann hat man es nicht auf Jahre hinaus im Boden und muss es mühsam wieder ausgraben, sondern dann nimmt man halt einfach einen anderen Topf. Ja. So.
Wir hatten ja gerade Bewässerung angesprochen und klar, ich habe jetzt gerade erwähnt, dass nicht so optimal ist, wenn man nur morgens wässern kann. Mir ist gerade eingefallen, ein Kollege von uns, den du auch gut kennst, der bei uns in der Diagnose arbeitet, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel einen Wasserhahn auf dem Balkon hat. Hat ja auch nicht jeder, aber wenn man das hat,
dann hat man Glück.
Und es gibt sowas wie, also er hat da so eine Zeitschaltuhr mit eingebaut, die dann wiederum eine Pumpe aktiviert und so bewässert er seinen ganzen Balkon. Das heißt, er muss eigentlich nichts machen. Er hat dann da seine Tropfschläuche überall und zu gewissen Zeiten kriegen die dann ein bisschen Wasser. Klar, er reguliert das dann natürlich, wie jetzt gerade die Einstrahlung ist oder wie warm es gerade ist. Dann hat er vielleicht ein Intervall weniger oder ein Intervall mehr. Aber so hätte man natürlich eine Lösung. Aber wenn man das jetzt nicht hat, ich glaube, da hast du mir mal erzählt, irgendwie bei dir in der Verwandtschaft, gab es da auch eine Lösung, wie man gut Wasser auf den Balkon bekommt, ohne schwer schleppen zu müssen.
Ja, also die Gießkannenschlepperei ist dann halt wirklich viel Arbeit. Ja. Also da muss man sich echt bewusst sein, dass man da schon einige Kilo durch die Gegend schleppt, jeden Abend oder auch manchmal morgens und abends. Meine Mutter hat es dann irgendwann so gemacht, dass sie sich einfach einen Schlauch durch die Wohnung gelegt hat. Die hatte dann so einen Hahnanschluss am Badewannenwasserhahn. Und da hat sie sich einen Schlauch hingelegt und ist damit einmal durch die Wohnung und hat damit ihren ganzen, auch sehr vollgestellten Balkon, aber dann komplett und sehr bequem wässern können. Ne? Ja. Also auch mit dem Schlauch zu gießen ist ja wirklich dann weitaus angenehmer, als jede Kanne einzeln zu schleppen. Da kommt ja ganz schnell einiges zusammen. Also muss jeder ein bisschen, da gibt es jetzt auch keine Universallösung, da muss jeder für sich irgendwie gucken, was geht. Genial ist es natürlich auch, wenn man Regenwasser sammeln kann auf dem Balkon, wenn man noch Platz für eine Regentonne hat. Wenn man da was abzweigen kann vom Fallrohr oder so, muss man natürlich auch mit dem Vermieter sprechen vorher. Aber das ist natürlich auch klasse.
Genau, vielleicht klappt das ja auch mit unserem Regendieb, den wir immer mal wieder hier auch im Podcast angepriesen haben. Genau. Das wäre eine Idee, den direkt auf den Balkon zu leiten, anstatt in den Garten. Oh, genau. Warum denn nicht? Was gibt es denn für Gefäße, die du so empfehlen würdest? Wir haben ja jetzt über Farben gesprochen von Gefäßen.
Genau, also es gibt ja nochmal verschiedene Materialien, wo man auch so ein bisschen ausprobieren kann oder muss, was jetzt gerade für einen selbst gut ist. Der Klassiker sind natürlich Tongefäße, Terrakotta-Gefäße. Die sind einerseits super, weil die so ein bisschen porös und luftdurchlässig sind. Das heißt, sie verdunsten Wasser rundrum, ist toll fürs Kleinklima, aber dadurch trocknen sie natürlich auch schneller wieder aus. Mhm. Also ich finde es auch einfach sehr schön. Für mich ist es irgendwie auch so ein bisschen, Töpfe müssen irgendwie so sein, aber muss überhaupt nicht. Genau, also das wären die Vorteile. Nachteil ist, es trocknet natürlich auch schnell aus und sie sind sehr schwer. Also wenn man seine Pflanzen viel hin und her bewegt, hat man gerade, wenn die dann gegossen sind oder wenn die voll gewachsen sind, dann natürlich auch viel Schlepperei. Kunststoffgefäße gibt es ja auch in allen Farben. Und also auch gerade, wenn man Kübelpflanzen hat, die man einwintert, ist es super. Die verdunsten nur sehr wenig, also nur über die Oberfläche, aber nicht an den Seiten. Mit denen ist man flexibel. Also das ist schon einfach eine total, einfache Lösung. Man muss ein bisschen drauf achten, finde ich dann aber trotzdem, dass es was Hochwertiges, Festes ist, was dann auch jahrelang hält. Also die Dinger, die dann nach einer Saison schon nur noch darum splittern und zu Müll werden, ist natürlich dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht so toll. Ne?
Ja.
Holzgefäße sind auch super. Muss man zum Teil dann aber auch nochmal mit einer Folie auslegen, aber die sind halt schön temperaturausgleichend, die erhitzen sich nicht so stark und kühlen auch nicht so arg aus, können halt nach einer Zeit durchfaulen. Hm. Und Metallgefäße wäre ich auch vorsichtig mit, also da können sich halt, wenn man die Pflanze direkt da reinsetzt, auch irgendwelche Ionen mit dem Gießwasser lösen und sich vielleicht Metalle dann auch im Gemüse ansammeln und die heizen sich halt auch, also werden einerseits sehr heiß und andererseits sehr kalt. Ja. Also das ist kein gutes Kleinklima für die Wurzeln. Die würde ich vielleicht eher so eine Zinkwanne oder sowas, sieht zwar auch cool aus, aber würde ich dann vielleicht eher nur als Übertopf verwenden.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil das aus optischen Gründen könnte man ja sagen, ganz
ja, super. Ja, habe ich auch total gerne.
Daran denkt man dann ganz wenig, dass da noch irgendwie so vielleicht sich was lösen könnte, das dann von den Pflanzen aufgenommen wird.
Ja,
Und gerade Schwermetalle möchte man dann nicht in seinem Essen haben, das ist klar. Wir haben Bewässerung, wir haben über Töpfe gesprochen, aber natürlich, wie im normalen Garten auch, muss ich natürlich auch an die Düngung denken. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie ich vielleicht auch auf meinem eigenen Garten eine gewisse Kreislaufwirtschaft herstellen kann? Weil das ist, eigenen Garten, auf meinem eigenen Balkon meine ich. Wie in meinem eigenen Garten,
genau wie im Garten, besser als man denkt. Also grundsätzlich, klar, die Pflanzen brauchen nicht nur Wasser von uns, sondern eben auch Nährstoffe. Gut ist es, wenn man mit einer gewissen Grunddüngung, mit einem langen organischen Langzeitdünger erstmal in die Saison startet oder wenn man frisch pflanzt, ist die Erde, das Substrat ja auch meistens erstmal aufgedüngt. Dann kann man flüssig nachdüngen im Lauf des Sommers, so bis zur Sommermitte ungefähr. Ja. Dann brauchen die meisten Pflanzen eigentlich nichts mehr. Dann sollen die eher ausreifen, statt noch mehr zuzuwachsen. Wenn man aber jetzt keinen Komposthaufen hat, ist eine Wurmbox eine ganz tolle Methode, um seine Kreisläufe zu schließen. Also da bin ich ein riesen Fan von.
Ja.
Von den Würmern, die futtern einem wirklich den Großteil der Küchenabfälle weg, die normalerweise in der Biotonne landen würden. So eine Box nimmt nicht viel Platz weg und die Würmer da drin machen einem wirklich super tollen Humus, der total lebendig ist, auch mit Mikroorganismen angereichert, der alles enthält, was die Pflanzen brauchen. Und damit kann man eigentlich seine Balkonpflanzen komplett selbst mit Nährstoffen versorgen, wenn man so eine Wurmbox hat.
Das hast du ja auch mal beim SWR vorgestellt und ich werde auch gucken, dass ich genau die Folge von was war es, SWR aktuell, Landesschau oder?
Bei Kaffee oder Tee
hatte ich sie
dabei.
Kaffee oder Tee war das, genau.
Aber ich glaube, über die Würmer haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht.
Haben wir schon mal gesprochen, genau. Aber wen das jetzt interessiert und das nochmal genau sehen will, sich anschauen möchte, wie das funktioniert mit dieser Wurmbox, die dann halt perfekt auf den Balkon auch noch passt, um dann eine gewisse Kreislaufwirtschaft zu haben, da werde ich nochmal einen Link von dem Beitrag nochmal
beifügen. Allerdings hat man die Würmer besser in der Küche als auf dem Balkon.
Ja.
Weil sonst sind es denen nämlich auch oft zu heiß oder zu kalt.
Oh ja, oh ja.
Die arbeiten
dann
eigentlich am besten auch
bei
Zimmertemperatur.
Dann nehme ich das gleich wieder zurück mit, passt auf
aber
den Balkon.
Aber
es passt
im Moment
super. Es
bei
passt
dem Wetter jetzt, von der Größe her passt es.
um den Balkon zu düngen. Ja, Also genau, dann halten wir jetzt einfach mal fest, Wurmbox eignet sich super gut, aber natürlich, wenn die ganze Geschichte auf dem Balkon steht und es zu warm wird, dann mögen die Würmer natürlich dann auch nicht. Die brauchen da auch eine gewisse Temperatur. Also so eine Wurmbox am besten dann in die Küche stellen, aber so kriegt man dann, wie wir gerade eben angesprochen haben, auch eine gewisse Kreislaufwirtschaft auch auf dem Balkon hin und dann geht da auch nichts verloren. Ja, Eva, wenn man noch weiter irgendwie Tipps zu Pflanzen haben möchte, speziell, große Unterschiede, sage ich mal, zum Garten gibt es ja da jetzt auch nicht, außer dass wir jetzt halt auf die Gefäße achten müssen.
Genau, also die Größe muss halt passen. Mhm. Ansonsten, ja, kann man fast alles, kann man also zumindest sehr, sehr viel, was man im Garten hat, auch im Balkonkasten haben. Also kleinere Balkonkästen eignen sich super für Erdbeeren und Radieschen oder Pflücksalate oder sowas. In größeren oder tieferen Kästen, ja, kann man super auch wirklich mit kleinen Obstbäumen, mit Beerenobststräuchern, mit essbaren Stauden.
Okay, also letztendlich sind sie ja dann da nicht eingeschränkt. Sie können da wirklich alles ausprobieren, nur eben drauf achten, und das müssen wir jetzt festhalten, ja, dementsprechend auch das richtige Gefäß wählen und dann aber auch drauf achten, umzutopfen, weil wir kriegen hier auch manchmal auch Anfragen und dann sehen, ist die Frage, ich habe es ja probiert auf dem Balkon, habe hier ein kleines Obstbäumchen, das hat so gut geklappt, und jetzt auf einmal, ja, sieht es schlecht aus und dann habe ich schon Bilder bekommen hier, da war der Topf, hätte ein Radieschen reingepasst und dann stand halt ein kleiner Apfelbaum drin. Also da muss man dann halt eben drauf achten, dass man dann halt auch von Zeit zu Zeit dann umtopft. Genau. Und wenn es dann halt so groß wird, dass man dann halt guckt, dass dann vielleicht dann auch, dass dann irgendwann an seine Grenzen
ankommt. Erde, ja, ist klar, genau. Ansonsten in den kleinen Töpfen immer stetigen Wechsel drin und in den großen kann man ja dann auch super Sachen kombinieren und wie auch immer. Und bei Gehölzen und langlebigen Sachen halt dann eher auf kleinere Sorten achten, ne? Mhm. Also ich denke, jetzt haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht, worauf man achten muss auf seinem Balkon. Aber ja, ich möchte auch einfach allen Mut machen, sich selber zu trauen, zu experimentieren, auszuprobieren, einfach zu gucken, was geht nicht, was macht Spaß. Guckt euch die Pflanzen an, guckt, was passt in welche Gefäße, überlegt, was soll wie lange wo stehen. Und dann kriegt man eigentlich ganz schnell auch selbst ein gutes Händchen für seinen eigenen Balkon und seinen eigenen Standort. Es gibt so viele tolle Pflanzen, die wirklich super in Töpfen gehen. Und man wird dann wirklich doppelt und dreifach belohnt, nicht nur durch die eigene Ernte, sondern auch vielleicht viele nette tierische Besucher, die dann noch dazukommen.
Genau. Und wer noch ein bisschen mehr drüber lesen will, dann habe ich natürlich wieder ein paar Links beigefügt, wie schon erwähnt. Und eins möchte ich auch noch erwähnen, vielleicht haben Sie es auch vernommen. Wir haben ein neues Intro beziehungsweise auch Outro. Und das ist von unserer DLR-eigenen Band Dr. P in the Contractors. Der Name hat auch was mit unserem Dienstherren zu tun, wenn man so will. Ja, sitzt bei der Gartenakademie Podcast, aber die Gartenakademie Rheinland-Pfalz, die sitzt im Dienstleistungszentrum ländlicher Raum. Ganz oft war es so, dass Leute hierher gekommen sind und gedacht haben, wow, das ist die Gartenakademie, das ist ja groß. Aber bei uns geht es jetzt noch ganz viel. Bei uns ist ja auch noch die Schule, bei uns ist der Weincampus, bei uns sind verschiedene Forschungslabore, die alle nicht zu uns dazugehören, aber wir sind ein Teil von dem Ganzen. Okay, da könnten wir auch eine extra Folge nochmal drüber machen, aber ich wollte das einfach nur nochmal klarstellen. Ja. Hat mich gefreut mal wieder, Eva.
Ja,
und
macht mir auch immer Spaß.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, und allen viel Spaß auf dem Balkon.
Ciao.
Tschüss.